Andersschlau,
der Podcast für dich.
Du denkst dich rein.
Du fühlst dich rein.
Du probierst.
Du sortierst.
Du entscheidest.
Ein Austausch auf Augenhöhe
mit Birgit Feldmann
und Kurt Neubisch.
Ein äußerst aktives, engagiertes und in gewisser Weise rastloses Leben ist zu Ende gegangen. Viel zu früh. Peter Müller war etwas Besonderes. Eine starke Persönlichkeit mit Charisma. Ein Lehrer, Kümmerer und Problemlöser aus Leidenschaft. Ein klar und analytisch denkender Techniker. Ein unabhängiger Geist. Ein großer Mann mit einem großen Herzen, mit einem wachen Geist und mit riesengroßer Tatkraft. Es ist für Sie, für alle, die ihn kannten, eigentlich nicht vorstellbar, dass er fort ist. Er war doch derjenige gewesen, der stets für jedes Problem ein Ass im Ärmel hatte, der alles besorgen, alles bewerkstelligen konnte. Sein Motto lautete: Es gibt keine Probleme, nur Lösungen. Vor dem Tod aber musste er kapitulieren. Und doch hatte er ganz er selbst auch dem Tod noch ein Schnippchen geschlagen, oder besser gesagt, er hat sich auf seine ganz eigene, aufrechte und unabhängige Art davongemacht, bevor ihn ein Leben erwartet hätte, das nicht mehr seins gewesen wäre. Was für eine Größe und Konsequenz bis ins Sterben. Liebe Angehörige, Sie haben mir versichert, dass Sie in erster Linie dankbar sind. Bei allem Schmerz und aller Trauer, bei dem Schock, den Sie noch verarbeiten müssen, Sie sind sich vollkommen bewusst, dass Ihr Mann, Vater, Schwiegervater lieber tot sein wollte, als ein alter, gebrechlicher Mann zu sein, hilflos und abhängig. Da er diesen Weg nicht gehen wollte, musste er den anderen Weg gehen. Er ist einfach eingeschlafen, ohne viel Aufhebens. Jedoch hat er vorher noch einmal seine empfindsame Seite gezeigt und sein Herz geöffnet. Auch das war ein Geschenk. Und ich finde, es zeugt auch von Ihrer großen Liebe und Stärke, liebe Andrea, dass Sie so klar sehen konnten und Ihrem Vater sagen konnten: Du musst nicht mehr kämpfen. Du kannst loslassen. Wir sind stark genug. Ich bin mir ganz sicher, dass Sie ihm damit eine große Last genommen haben, sodass er friedlich sterben konnte. Er bleibt unvergessen. Auf irgendeine Art und Weise ist er noch gegenwärtig. Denn die Bande der Liebe können auch durch den Tod nicht durchgeschnitten werden. Möge seine Seele Frieden finden. Mögen Sie alle sich seiner mit den schönsten gemeinsamen Geschichten erinnern und die guten Spuren dankbar spüren, die er in Ihrem Leben hinterlassen hat. Mögen Sie weiterhin dankbar sein für alles und sich gegenseitig kraftvoll unterstützen in seinem Sinne. Mögen Sie von Peter Müller lernen, das Leben voll auszuschöpfen, sich für andere einzusetzen. Möge seine Güte und Großzügigkeit Sie inspirieren.
Ja, wunderbar. Wir begrüßen euch heute mit einem Text von Ulrike Rauhut, die wir eingeladen haben, die heute unser Gast ist bei Anderschlau. Hallo Frau Rauhut.
Hallo.
Ja, herzlich willkommen.
Und wir begrüßen natürlich Kurt und auch mich zu einer neuen Folge von Anderschlau. Heute ganz besinnlich und ganz besonders anders gestartet. Ich habe bis gerade noch ganz andächtig gelauscht. Ja, doch, aber wirklich, es zieht einen ja rein, ne? Um direkt ins Thema zu gehen. Ja. Frau Rauhut, Sie sind Trauerrednerin.
Seit kurzem, ja, genau.
Seit kurzem, genau. Und wie ist das so? Darf ich direkt fragen, so etwas zu verfassen?
Ja, das zu verfassen ist ja der zweite Schritt. Der erste Schritt ist ja, mit den Angehörigen ins Gespräch zu kommen. Und das ist natürlich schon eine sehr intensive Geschichte. Oft stehen die Menschen tatsächlich noch etwas unter Schock, sind froh, etwas loszuwerden, diese Erlebnisse da in dem Gespräch auch ein Stück weit zu verarbeiten. Und ja, ich frage dann behutsam nach, und dann kommen halt so nach und nach alle Dinge ans Licht, manchmal auch etwas chaotisch und ungeordnet natürlich, die wichtig sind und waren an diese Menschen und in der Beziehung zu diesen Menschen. Und das ist natürlich wirklich eine Ehre, in so eine intime Situation hineingenommen zu werden und diese Dinge zu erfahren über ein Leben, ja, was gerade eben zu Ende gegangen ist. Und das ist ein existenzieller, ergreifender Moment, es ist einfach so. Und in diesem Fall war es tatsächlich so, dass da ganz viel Herz dabei war bei der Erzählung und ich habe das alles ganz schnell aufgeschrieben, hinterher dann eben ein bisschen geordnet und dann setze ich mich eben hin und lese mir das alles nochmal durch und fange an zu schreiben und nehme den Faden auf und gucke dann einfach, ja im Schreiben, wie es so sich ergibt und habe auch ganz oft das Gefühl, so einen kleinen Draht zu dem Verstorbenen aufzunehmen tatsächlich. Vielleicht bilde ich es mir auch nur ein, aber durch die Dinge, die man eben erfahren hat, ja, und dann schreibe ich das so und dann flechte ich auch noch Texte ein. Ich hatte hier auch einen Text noch vorgelesen und zu Beginn auch ein Gedicht gelesen. Lieder wurden ausgewählt. Also es ist ja nicht nur das, was ich jetzt gelesen habe, sondern noch etwas mehr. Versuche auch die Menschen wirklich selbst anzusprechen. Das haben sie ja auch gehört. Das ist eigentlich eine sehr, sehr schöne Arbeit. Und oft gelingt es auch, dass die Leute dann eben ganz berührt sind, zufrieden sind, den Menschen gut wiedergespiegelt sehen. Das ist schon wunderbar, wenn das gelingt.
Ja, ich hab den Eindruck, so wie Sie es gerade auch vorgelesen haben, was Sie vorgelesen haben, dass Sie so ein Gefühl, so einen Kontakt haben zu der Person. So wirkt es auf mich. Und so wie Sie auch hier, ich meine, man kann Sie jetzt nur hören, ich kann Sie sehen, ne? Ein Vorteil gegenüber den Hörern, um damit deutlich zu machen, auch man sieht einfach auch, dass da auch so ein Glänzen in Ihren Augen ist, dass Sie es gerne machen. Ne? So wirklich mit, so ist mein Eindruck von Ihnen, ne? Dass Sie es sehr, wie sagt man, von Herzen machen.
Ja, absolut. Ich mache es wirklich von Herzen und anders kann ich es auch gar nicht. Und das ist auch, glaube ich, der Grund, warum diese Aufgabe oder dieser Beruf mich gefunden hat oder ich ihn oder wie auch immer. Weil das einfach irgendwas ist, was mit meinem Herz irgendwie zu tun hat und was gut zu mir passt und was ich gut kann. Was für mich auch nicht anstrengend ist. Ich werde auch oft gefragt, ist das nicht sehr traurig? Aber ich trauere ja nicht um den Menschen. Ich kenne den Menschen ja gar nicht. Ich sehe zwar die trauernden Angehörigen, aber es ist so wertvoll, denen dann in dem Moment beiseite zu stehen, dass die Trauer da gar nicht so rauskommt. Also das tun die vielleicht dann, wenn ich weggehe, dass die dann wieder so ein bisschen in das Loch fallen. Aber in dem Moment sind die ein bisschen aufgekratzt und erzählen. Und ich darf daran Anteil nehmen. Und das ist wunderbar.
Ich habe den Eindruck, dass es vor allen Dingen um den Punkt Wertschätzung auch geht. Ne? Dass Sie da sagen, ich versuche diese Person zu erfassen in dem Wert, in der Individualität.
Ne? Absolut. Ich meine, das ist so bei Trauerreden, man erwähnt da nicht jeden Aspekt von einer Person. Jeder hat auch dunkle Seiten. Manchmal kann man das ein kleines bisschen andeuten, dass man jemanden eben nicht überhöht. Das sagen auch ganz viele. Bitte keine
Standing Ovations.
Ja, also nichts Verheiligendes oder Verherrlichendes. Ja. Aber natürlich geht man eher auf die positiven Dinge ein und man würdigt ein Menschenleben natürlich in so einer Rede. Das ist ja allgemein üblich und das finde ich auch vollkommen in Ordnung.
Ja, ich denke, das bestimmen ja auch letztlich, an der Stelle könnte ich mir vorstellen, die Angehörigen. Ne? Insofern, wie die eben den lieben Verstorbenen wiedergegeben haben möchten, entweder sehr realistisch oder vielleicht doch ein Stück weit verklärend idealistisch. Ja. Grundsätzlich eine positive Haltung würde ich jetzt voraussetzen.
Ja, absolut.
Sonst bemüht man ja gar nicht erst eine Person, die extra letztlich, so finde ich, ist das ja auch eine ganz große Ehre, die man
absolut.
An der Stelle dem Verstorbenen noch einmal zuteil werden lässt. Denn durch eine so persönliche Rede ist er ja auf jeden Fall ungeheuer präsent.
Das
auf
ist
seiner
richtig.
Eigenen Verabschiedung, kann man sagen. Mhm. Ne?
Ja, doch, doch.
Der Glanz gebiert tatsächlich dann der Person, die als einziger nicht mehr lebendig dabei ist. Ne?
Ja, und doch irgendwie ein Stück weit gegenwärtig ist und in den Worten, die man sagt.
Genau.
Und, ja.
Ich hab mich gerade gefragt, wenn Sie so zu so einer Familie gehen und Sie hören, so kriegen Details mit so von der Person. Ne? Ich hab mich gerade mal in Ihre Lage hineinversetzt, so was mir so wichtig wäre. Da wäre jetzt meine Frage an Sie, auf welche Details so fokussieren Sie sich dann da? Also geht es da mehr um das, was überliefert wird oder lassen Sie sich auch irgendwas zeigen oder so?
Es geht eigentlich um die Erinnerung, also um die Worte. Also klar, ich lasse mir manchmal auch ein Foto zeigen, damit ich mir so eine Vorstellung mache. Aber ich gehe jetzt nicht ins Zimmer und lasse mir alle die Sammlung von Schallplatten zeigen oder sonst irgendwas. Das wird vielleicht mal erzählt, wenn das wichtig ist. Aber nein, es geht wirklich um die Erinnerung und um das, woran die Menschen sich erinnern bei ihrem Angehörigen und was sie erzählen möchten. Das ist sicherlich auch nicht alles. Ne? Klar, fragt man auch nach. Urlaube, wie war es damit, Hobbys, was war so das Lieblingsessen, ne? Und auch gerade bei älteren Damen, die versterben, ne, die also vielleicht ihr Leben lang auch andere bekocht haben. Ne, was war so das Lieblingsessen, was sie besonders gut kochen konnte? Weil dann hat man auch noch mal wie so eine kleine, ja, sinnliche Erinnerung daran, ne, dass man sich wirklich an den Kirschpfannkuchen erinnert, der wirklich, ne, nur bei Oma so war und den alle gemocht haben oder sowas. Ne. Also da versucht man schon so alle Sinne ein bisschen anzusprechen.
Absolut, das kann ich mir richtig gut vorstellen. Mhm. Also es geht, so nehme ich jetzt einfach mal wahr, es geht um Individualität, um das Herausstellen dieses individuellen Menschen, der da im Prinzip die Familie verlassen hat. Richtig. Aber wie gesagt, das ist ja gerade erst passiert und ich fand das schön, dass Sie gerade noch sagten, manchmal hat man ja den Eindruck, für den Moment ist der nochmal da, ne? Der ist nochmal gegenwärtig.
Ja, ja, genau, und das ist ja das Schöne. Und so eine Trauerfeier ist ein Abschied und ist traurig, ne, aber es soll halt möglichst persönlich sein und nochmal so, ja, alle Herzen bewegen. Und das gelingt oft und das finde ich immer dann ganz, ganz schön.
Ja, ich würde sagen, aus meiner Beobachtung heraus verändert sich ja gerade so das Bestatterwesen.
Ja.
Ich durfte letztens als Nachbarin auch zugegen sein auf einer Beerdigung in der Nachbarschaft. Der Mann, der verstarb, war noch recht jung, unter 50.
Oha.
Ja, genau. Und da war halt auch die Trauerfeier im Garten.
Ja.
Und nicht, wie man das so gemeinhin kennt, in der Kapelle auf dem Friedhof, also so wie ich es, ich sag jetzt mal von Oma, Opa seinerzeit klassisch kenne aus der Vergangenheit, also aus meiner eigenen Familie, sondern eben im Garten mit der Urne auf dem Whirlpool.
Okay.
Mhm, genau. Und ich fand, und eben, es war auch ein Trauerredner, ein Kollege von Ihnen sozusagen zugegen. Worauf ich hinaus will, ist, es war eben nicht klassisch begleitet durch die Pastor oder Priester der jeweiligen Konfession.
Ja.
Um das Stichwort einmal an Sie abzugeben, würden Sie mir da recht geben, da ändert sich gerade viel, dass viele Menschen eben aus verschiedensten Gründen, gar nicht, weil sie nicht gläubig sind, auf Trauerredner setzen, weil es da um mehr Individualität geht?
Ja,
oder?
Das ist ja auch jetzt meine Chance gewesen, in diesen Job reinzukommen,
ja,
weil es natürlich immer mehr wird. Viele sind auch noch in der Kirche, für die ich jetzt Trauerreden geschrieben habe, aber die wollten dann einfach nicht, die haben dann meist keinen persönlichen Bezug zur Kirche oder haben schlechte Erfahrungen gemacht bei anderen, dass sie gesagt haben, das war so runtergeleiert oder
so unpersönlich,
oder
so beliebig.
Kann da nichts mit anfangen, und dann wird dann eben eine Trauerrednerin engagiert, aber es wird auch tatsächlich mehr, eben auch durch viele Leute, die aus der Kirche austreten. Und ich glaube, es ist schon fast 50-50, kirchlich und freie Trauerreden.
Wobei wir jetzt zur Ehrenrettung natürlich nochmal sagen müssten, ne, dass es sicherlich auch gute Redner gibt in dem Konfessions...
Es gibt ganz tolle.
Nicht jetzt nur, damit jetzt nicht jeder falsche Eindruck entsteht, das wollten wir jetzt damit nicht bewirken, wir wollen halt ein Licht, einen Fokus legen halt auf genau das, was Sie machen. Und das finde ich auch ganz toll. Also ich finde es echt super, dass es sowas gibt.
Gab es auch schon ein ergänzendes Arbeiten durch Sie? Mit anderen Worten, da waren Priester oder Pastor zugegen und Sie haben sozusagen, könnte ich mir vorstellen, sogar sozusagen additiv gearbeitet.
Das habe ich noch nicht erlebt. Ich weiß auch gar nicht, ob das möglich ist, ehrlich gesagt. Ich bin dann
Statt der kirchlichen Person.
Bin ich dann.
Ich würde vermuten, dass das geht. Und zwar, das würde dann aber fallen, dann würden Sie, würde ich jetzt vermuten, würden Sie fallen unter, dass jemand Persönliches was sagt.
Ja.
Also im Auftrag der Familie.
Das ist ja auch immer möglich, ne? Genau. Mhm. Das versuche ich übrigens auch. Also wenn ich das Gefühl habe, das passt, hatte ich neulich eine Dame, die, wo ich gesagt habe, möchten Sie nicht etwas lesen oder etwas schreiben für Ihre Mutter? Die Mutter war nämlich auch relativ jung. Und dann hat sie gesagt, ja, ich möchte das, aber ich kann das nicht lesen. Und dann habe ich das für sie vorgelesen. Aber es war trotzdem natürlich noch mal was ganz Persönliches. Und da kann man immer zu einladen. Und da wird auch immer mehr zu ermuntert, ne, dass das auch von den Bestattern her, zumindest von denen, die jetzt auch so ein bisschen aufbrechen aus dieser ganz konservativen Schiene, dass man da auch ein Ritual mit Kerzen nochmal macht oder auf den Stein was schreibt oder verschiedene Fotos zeigt oder wie auch immer. Ne? Das wird schon immer mehr und Leute schätzen das mehr. Wobei es auch immer noch viele gibt, die diesen alten Stil auch schätzen, weil sie es so kennengelernt haben und sagen, da muss immer ein Vater Unser am Ende sein. Das ist eben so, es wird so gemacht. Das ist auch in Ordnung, finde ich. Ne?
Klar, das bestimmt ja dann jeder ganz individuell.
Genau, ja.
Genau. Ja. Aber jetzt haben Sie Ihren beruflichen Werdegang ja, liebe Frau Rauhut, nicht gestartet.
Nein.
Wie wir eingangs schon erwähnt haben, als Trauerrednerin. Es begann mit einem Studium, darf man ja sagen, ne? Nach dem Abitur haben Richtig. Sie ursprünglich vorgehabt, darf es sagen, Lehrerin zu werden.
Ne? Ja, ich mochte Kinder und ich war gut in Deutsch, interessierte mich für Religion, beziehungsweise für das Thema, ja, wer oder was ist eigentlich Gott? Das war eigentlich mehr so meine Frage.
Ja, aber das finde ich ja schon wichtig.
Deswegen habe ich Deutsch und evangelische Religion auf Lehramt studiert. Ja, tatsächlich. Aha. Ohne mir klarzumachen, dass ich, ja, dass es gar nicht zu mir passt, dass ich vor einer Klasse stehe und da irgendwie doziere. Das habe ich erst sehr viel später festgestellt, dass das gar nicht mein Ding ist.
Aber Sie haben zu Ende studiert und waren dann zunächst Lehrerin.
Richtig, war auch im Referendariat, das war schrecklich, aber ich habe es durchgehalten. Das ganze Studium und Referendariat war eigentlich so eine Pflichtübung für mich. Ich muss das
Sie haben
irgendwie
wirklich richtig früh erkannt, das passt nicht zu Ihnen.
Im Referendariat spätestens. Ja.
Also als Sie dann
Studium,
sozusagen
das
die Kinder
noch.
Da sitzen hatten, live und in
ja,
Farbe.
Ja, genau. Und es war noch nicht mal so, dass ich das nicht hingekriegt habe. Ich war sogar gut, also ich hatte gute Noten, aber ich fühlte mich da drin nicht gut.
Okay.
Ich hatte das Gefühl, ich stehe neben mir und was mache ich hier? Hilfe, ich will das nicht. Das war mehr so das Gefühl.
Ja.
Aber dann war es auch irgendwie so zu spät oder ich habe es mich auch nicht getraut, nochmal was komplett Neues anzufangen. Ja, und dann habe ich es fertig gemacht und dann habe ich mir meinen Wunsch erfüllt und bin Mutter geworden. Mhm. Und das war dann auch meine Hauptaufgabe den nächsten Jahre danach.
Ja,
genau.
Genau. Und dadurch noch einmal ein Innehalten, kann man sagen, und nochmal eine kleine Umorientierung, mag ich dann jetzt so sagen. Das heißt, Sie sind also auf jeden Fall nicht wieder zurück in die Schule.
Genau, das war erstmal klar, dass ich das überhaupt nicht möchte. Und habe dann so nebenbei eben unterschiedliche Dinge gemacht. Ich habe eine Gestaltausbildung gemacht, also eine Gestaltpädagogin. Das war eben so eine Ausbildung am Wochenende, wo ich dachte, vielleicht könnte ich so Menschen beraten. Das war schon so eine kleine Idee. Und dann habe ich kreatives Schreiben angeboten. Das war noch so rübergerettet aus dem Studium, weil ich das da als Methode gelernt hatte. Habe das auch so in diversen Erwachsenenbildungsforen gemacht. Ja, und dann habe ich so Verschiedenes gemacht. Also mit Erwachsenengruppen eben gearbeitet, im Geburtshaus Geburtsvorbereitung gemacht. Aber nicht in das Körperliche, sondern mehr so das Geistige. Was kommt auf mich zu? Wie geht's mir damit? Das war eine Situation, die ich auch selber gerade durchlebt hatte.
Wunderbar.
Das habe ich
Sie
gemacht.
Waren Expertin. Sie wussten,
ja, genau.
Worum es ging.
Ja. Und dann habe ich aber auch im Bioladen gearbeitet, habe Nachhilfe gegeben, also halt so dazu verdient, wie man das so macht. Ich hatte eben den Luxus, dass mein Mann die Familie tatsächlich ernährt hat und ich konnte mich da ein bisschen orientieren, aber eben brauchte sehr, sehr lange, um dann so meinen Weg zu finden. Und jetzt bin ich 50 und jetzt habe ich endlich das Gefühl, ich mache was wirklich zu mir passt.
Und wie sind Sie darauf gekommen? Gab es einen Impuls, den Sie uns erzählen können, der Sie dazu gebracht hat, dass es dann die Trauerrednerin wurde?
Tatsächlich, wie ich gerade sagte, ich war ja im Geburtshaus auch tätig und ich interessierte mich immer sehr für das Thema Geburt. Auch meine eigenen Geburten habe ich sehr bewusst erlebt und mich sehr viel damit beschäftigt. Und dann hatte ich die Idee, Doula zu werden. Das ist eine Geburtsbegleiterin. Also neben der Hebamme, die ist ja der Profi, gibt es das, ne?
Also
auch
tatsächlich
als
für die geistige oder bewusste?
Nee, auch schon an der Seite der Frau zu sein und sie zu begleiten, aber eben nicht in diesem medizinischen Bereich, sondern sie zu unterstützen und so weiter.
Beizustehen.
Beizustehen, genau. Und da habe ich sogar mal so ein Orientierungswochenende gemacht in Frankfurt. Und dann habe ich aber festgestellt, Kinder werden oft mitten in der Nacht geboren. Und das ist auch nicht gerade in der Nachbarschaft. Und da habe ich für mich festgestellt, das kann ich nicht. Ich kann nicht um 2 Uhr nachts irgendwo bis nach Goch fahren und da eine Mutter bis zum nächsten Tag um 14 Uhr begleiten, bis sie das Kind endlich mal gekriegt hat.
Das
geht über meine Kräfte hinaus.
Da beneidet man die Gynäkologen nicht, ne? Oder Hebammen, die ja tatsächlich
Wahnsinn.
Standby, ne?
Also das könnte ich nicht, weil ich brauche echt sehr viel Schlaf und das ist so eine...
Ja.
ja, ist auch ein Grund, warum ich nicht so gern früh aufstehe und irgendwo um 8 Uhr bin, sondern das kommt mir eben auch sehr entgegen.
Ja, aber an der Stelle noch einmal ganz wichtig, ne, Kort? Das ist ja etwas, was wir beide immer wieder sozusagen auch bei beruflicher Umorientierung oder wenn das ein Thema ist, immer wieder erwähnen. Es ist einmal gut, seine Herausforderungen und Stärken und Interessen im Blick zu haben, aber eben auch tatsächlich ganz originäre Bedürfnisse. Ne?
Ja,
definitiv.
Und das ist, und Schlaf ist einfach ein ganz essentielles, tiefliegendes Bedürfnis. Ja. Und da können die schönsten Sachen.
Genau. So und tatsächlich ist auch mein Bedürfnis, mir die Zeit frei einzuteilen. Das finde ich wirklich auch grandios. Und nicht nur grandios, sondern ich finde es für mich auch wirklich essentiell bei diesem Job. Ne, ich verabrede mich ja mit den Leuten und kann mir das wirklich komplett frei einteilen. Gut, die Beerdigung selbst, die kann ich dann nicht ganz frei bestimmen. Aber das handelt sich eigentlich nur um eine Dreiviertelstunde. Das ist eigentlich immer in Ordnung, egal wann das ist, ob das Freitagnachmittag oder Dienstagmorgen ist. Ne? Mhm. Aber das war so eine Sache, die ich herausgefunden habe, was brauche ich, was macht mich glücklich im Beruf? Und das sind eben diese Freiheiten und nicht dieses Eingepferchtsein in einen Ablauf oder in einen Tagesablauf und Tagesrhythmus, den ich selber nicht bestimmen kann, wo ich nicht raus entrinnen kann. Das finde ich ganz, ganz schrecklich.
Ja. Finde ich super, wenn Sie da für sich so sorgen und das auch für sich so klar haben. Das ist eine Riesenstärke.
Danke.
Ja, finde ich super.
Ja. Auf jeden Fall, Sie erzählten gerade, im Geburtshaus ist im Prinzip also der Impuls entstanden.
Ja, tatsächlich gab es da auch sogar schon eine Verbindung zu, da hatten wir mal einen Ausflug mit den Kolleginnen in ein Bestattungsinstitut, weil das eben so die beiden Pole sind, Eckpunkte des Lebens, ne? Also Geburt und Tod. Und dann war es aber jetzt Jahre später eben so, dass ich mich gefragt habe, was könnte ich jetzt mal Neues anfangen in meinem Leben? Ich wollte etwas Neues anfangen. Ich hatte mehrere auch Festanstellungen gehabt, die waren jetzt alle ausgelaufen. Und dann habe ich auf Facebook eine Frage gestellt, in die meine Community hat nicht immer eine Idee, was ich machen könnte. Also man kann ja kritisch sein gegenüber den sozialen Medien, aber das hat wirklich mir den Impuls gegeben. Eine Bekannte schrieb mir dann nämlich, willst du nicht Trauerrednerin werden? Und dass ich wäre vielleicht nicht drauf gekommen, die zu fragen. Ich wusste zwar, dass sie bei der Friedhofsverwaltung arbeitet, aber irgendwie, ja, das passt einfach. Ich habe diese Frage gestellt, sie hat mir diesen Vorschlag gemacht, sagt sie, da kannst du Menschen begleiten und du kannst schreiben, weil das waren meine beiden Wünsche eigentlich, Menschen individuell begleiten, also nicht die Gruppen, weil das ist nicht so mein Ding. Ja, und dann habe ich gesagt, Mensch, gar nicht schlecht, die Idee, versuche ich das doch mal. Habe mich dann an jemanden gewandt, der das hier in Moers schon macht, mich mit ihm unterhalten und der hat sofort zu mir gesagt, du kannst das, du bist dafür absolut geeignet. Also das sehe ich sofort, das spüre ich sofort, das höre ich. Und er hat mich also wirklich ermutigt, das zu tun, hat mich dann ein paar Mal mitgenommen, durch dass ich erleben konnte, wie so die Abläufe sind. Ja, und so habe ich dann einfach losgelegt. Heute ist ein Artikel übrigens in der RP, ne? Den ich selber über mich geschrieben habe, über diese kleine Reise zu den
Berufen. Ja, schön.
Das werden wir den mal verlinken.
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Und wie geht man dann jetzt mal so rein praktisch vor? Wendet man sich an ein Bestattungsinstitut und lässt sich sozusagen den Angehörigen dann als Alternative zur konfessionellen Begleitung empfehlen?
Ganz
oder
genau. Ja, so, richtig. So, die Bestatter haben sozusagen die Kontakte zu den Trauerrednern und schlagen die vor. Viele wählen auch ganz bewusst aus, überlegen sich, wer könnte da passen, altersmäßig, Mann oder Frau. Oder so von der Art her habe ich also auch schon ein paar Mal gehört, dass die Bestatter gesagt haben, ja, wir haben sie empfohlen, weil wir das Gefühl hatten, das passt, das könnte gut passen. Und tatsächlich ist das auch der Weg, den man gehen muss. Also klar, ich habe auch eine Website, aber ich glaube, da war noch keiner drauf. Ich habe eine Karte mir drucken lassen, klar, die habe ich ja schon öfter verteilt. Und ansonsten werde ich von den Bestattern angerufen und angefragt. Können Sie am Freitagmittag und Familie XY? Ja, und dann wende ich mich an die Familien und das nimmt so seinen Lauf.
Kann ich mir auch gut vorstellen, dass das gerade in dem Bereich, ja, weil es ja was sehr Persönliches ist, dass das eher über Mund-zu-Mund-Propaganda ja viel passiert. Ne? Also kann ich mir vorstellen. Oder dass man sagt immer, die ist gut oder das. Ne?
Könnte, als weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, ob das schon so weit ist, weil wenn jemand in der Familie gestorben ist, dann stirbt ja nicht direkt der Nächste oder so. Also so oft hat man das ja jetzt auch wieder nicht.
Ja.
Oder dann ist eben der Nächste doch wieder in der Kirche und hat eben die Pfarrerin an der Seite, ne? oder wohnt gar nicht hier, sondern woanders. Also ich bin ja jetzt hier auch so im Umfeld. Ne? Ja. Eventuell kommt das noch, aber jetzt erstmal lief das über die Bestatter. Aber die Familien haben natürlich oft jetzt für mich glücklicherweise zurückgemeldet, dass sie zufrieden waren. Und darum werden die Bestatter wieder auf mich zurückgreifen, weil sie natürlich das Bestreben haben, die Menschen zufrieden da nach Hause gehen zu lassen nach so einer Beerdigung.
Ja, ja, natürlich. Wie eben einige andere, ich sage jetzt einfach mal, geschäftliche Netzwerke, die an so einem Bestatter hängen, wie Blumenladen oder sonstiges.
Ja,
ne?
Ja, genau. Natürlich.
Dass sowas einfach auf Empfehlung letztlich läuft. Ne?
Ja.
Richtig, genau. Und dann ist das eben so, Sie setzen sich mit der Familie, wie Sie schon gerade eben erwähnten, im ersten Schritt mit der Familie dann an einen Tisch und sprechen, machen Notizen und gehen dann nach Hause und verfassen eben die Trauerrede, kann man sagen.
Und hilfreich dafür war natürlich, dass ich schon seit 2015 hier für die RP in Moers schreibe. Und das war eben auch so mein Ansatz, dass ich gemerkt habe, das liegt mir, das kann ich ganz gut. Und das ist eben besonders, besonders gerne habe ich das immer gemacht, wenn es um einzelne Personen ging, wenn es wirklich um Porträts ging von Menschen. Ne? Ich habe ja Sie auch mal porträtiert.
Ja, das haben wir.
Ja, schön.
Und das ist im Grunde genommen ganz, ganz ähnlich. Man hat seine Notizen und strickt daraus einen Text, der Hand und Fuß hat, der irgendwie einen Anfang und Ende hat und der sich für mich gut und rund anfühlt. Na, dann sind wir wieder bei dem kreativen Schreiben. Das hat mir natürlich da auch genützt.
Genau, und natürlich der Anspruch eben, Sie sagten es gerade, an die eigene Person eben einen guten Job machen zu wollen. Ne?
Absolut, ja, natürlich.
Also, ne, wie Sie schon sagten, dieses Gefühl zu haben, ich hole da nochmal jemanden in die Gegenwart zurück.
Ja.
Ne? Also auch vielleicht dem zu genügen.
Gerecht zu werden, auf
gerecht
jeden Fall.
Gerecht zu werden, ja,
absolut.
Auf jeden
Fall. Also das kann man nicht.
Ja.
Man hat keine Garantie dafür, sage ich mal. Und es gibt auch sicherlich einzelne Sachen, die nicht perfekt passen, weil man es nicht genau verstanden hat. Ein bisschen projiziert man ja auch seine eigenen Sachen da rein. Das kann man nicht ganz verhindern, ne? Weil man spricht mit den Leuten höchstens anderthalb, zwei Stunden und man kennt die ja nicht in- und auswendig. Nee. Ne? Aber wie gesagt, das erwarten die Menschen auch nicht. Also die sind zufrieden, wenn man mit dem Herzen dabei ist, wenn die Worte wohl gewählt sind und dann ist das, dann haben die nicht den Anspruch, ne? Dass da jetzt, dass da wirklich jeder einzelne Punkt perfekt betroffen sein muss.
Ja, genau, dass da die Wortwahl von Ihnen, der Wortwahl des Verstorbenen
ist. Nee, das kann man nicht immer.
Genau,
immer
das ist ja natürlich auch ein bisschen arg viel verlangt.
Aber viele vergleichen es dann eben mit den Sachen, die sie kennen, mit den Trauerreden, die sie schon gehört haben oder Beerdigungen von Kirche her. Und das hebt sich da oft eben doch wohltuend gegen ab, glaube ich.
Genau. Ja, weil es eben doch was ganz Individuelles ist.
Ja.
Sie haben ja gerade gesagt, Sie haben Lehramt studiert. Ihre Fächer waren interessanterweise Religion und Deutsch.
Ja, passenderweise auch. Ne?
Passenderweise, ja. Also für mich ist ja da der Kreis. Ne? Ja. Zack, hat sich was geschlossen.
Mhm.
Wenn ich Sie fragen würde, wenn Sie heute noch einmal an den Beginn Ihrer Berufsausbildung was ja natürlich nur optional ist, also als Vorstellung. Würden Sie direkt einen anderen Weg gehen oder würden Sie noch einen ganz anderen Weg gehen, wenn Sie tatsächlich noch einmal Reset drücken könnten?
Das ist echt sehr schwer. Ich habe bis vor kurzem immer gesagt, ich hätte gerne was anderes studiert oder eine Ausbildung gemacht, weil mir das auch alles viel zu theoretisch und abgehoben war im Grunde genommen.
Aber die Themen waren schon etwas, was Ihnen liegt. Das
mag ich
Ihnen jetzt so zurückmelden, wenn Sie sagen, Sie schreiben
das
gerne.
Stimmt.
Kreatives Schreiben zu unterrichten hat Ihnen Freude gemacht. Das ist etwas, was Sie mögen.
Ja, wobei,
und die Spiritualität, um jetzt mal Religion ein bisschen auf eine andere Ebene zu setzen, Spiritualität, war ja auch da, ne?
Ja, absolut.
Oder der Zugang dazu.
Genau.
Der Wunsch, da mehr zu wissen.
Ehrlich gesagt, ich kann das wirklich schlecht sagen. Also Germanistik zu studieren hat jetzt nicht viel zu tun mit so einem Text zu schreiben. Das ist was komplett anderes. Vielleicht hätte ich irgendwas mit Journalismus oder so. Also schon mit der deutschen Sprache, Schreiben. Also das wäre schon was gewesen. Ich habe auch immer so diesen Draht zur Psychologie, zu dem, was den Menschen ausmacht. Ne? Also das auch deswegen die Gestalttherapie. vielleicht also ich kann es gar nicht sagen, welcher Mix besser gewesen wäre, was mich schneller vielleicht zu dem Ziel vielleicht hätte es auch gar nicht klappen können, weil ich auch diese Reife und dieses Alter erreichen musste, um überhaupt mir das zuzutrauen. Also ich hätte das mit 30 sicherlich nicht gekonnt. Und vielleicht war es ja auch wirklich genau das Richtige, dass ich in der Zeit, als ich, also in der Familienphase, dass ich da eben nicht Karriere machen wollte oder großartig den Wunsch hatte zu arbeiten, weil das alles nicht so passte. Vielleicht war das ja wirklich genau richtig im Nachhinein, weil dadurch kam ich gar nicht so in die Bredouille. Ich war für die Kinder da, ich habe ein bisschen was nebenbei gemacht. So, und jetzt fange ich nochmal an.
Ja, sie haben sich, man könnte ja auch sagen, so einfach ausprobiert, ne?
Ja, doch, ja. Den Luxus hatte
das,
ich, ja.
Genau, und das finde ich auch wunderbar, dass sie das als Luxus bezeichnen, ja. Was es ja auch ein Stück weit einfach ist. Privileg aber einfach, ist ja klar. Genau, es ist ein Privileg, aber sie haben es genutzt. Und sie haben es ganz bewusst für sich genutzt und können das auch so formulieren.
Ja, das
finde ich ganz wunderbar an der Stelle. Also nicht jetzt zu sagen, na ja, da war ich ja einfach nur für die Familie da und Hausfrau oder was auch immer. Man kann Dinge so formulieren und so formulieren. Ja, ja, ja. Aus meiner Sicht wurden sie gerade durch diese Jahre vielleicht zur Expertin von, ja, von eben, ich sage jetzt einfach mal, von einem Teil eines Menschenlebens, was ja letztlich, so mag ich jetzt mal sagen, jeder kennt. Jeder hat diesen Privatbereich im Leben, egal ob er jetzt Manager oder Facharbeiter oder Handwerker oder Beamter ist, ja, von Beruf her. Aber jeder hat eben irgendwo eine Familie, in der er angebunden, mehr oder weniger angebunden ist und hat in dieser Familie eine Funktion, eine Rolle. Und von daher, glaube ich, ähneln wir uns alle doch mehr, als wir in anderen Lebensbereichen auch sehr unterschiedlich sein können. Und ja, von daher glaube ich einfach, wenn es gerade ans Trauerreden schreiben geht, um einer Person noch einmal Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, ne? Von wegen sie ganz heitlich abzubilden, ihr gerecht zu werden mit all ihrem vor allen Dingen natürlich positiven Seiten in dem Moment, glaube ich schon, dass das sehr wichtig ist, auch das selber ausprobiert zu haben und ein Bewusstsein dafür zu haben.
Ja, natürlich.
Das ist bestimmt sehr hilfreich.
Und häufig stelle ich auch fest, wenn man jetzt so am Ende des Lebens mit den Menschen spricht oder zurückblickt, was war eigentlich das Wichtige, worauf kam es eigentlich an? Und das ist eben nicht die Karriere oder das Geld oft, sondern das sind die menschlichen Beziehungen und die Bindungen und die familiären Bindungen auch. Und das habe ich jetzt auch oft schon erlebt, also dass das wirklich das ist, was am Ende zählt und worauf man vielleicht auch etwas früher mehr Fokus legen sollte, ne? Ja, absolut.
Ja, und genau diese Erkenntnis gehörte ja vielleicht auch mit dazu.
Ja, ich sehe es wirklich heute, wenn ich jetzt, wo ich hier sitze, anders als noch vor ein paar Monaten, Jahren, weil es jetzt irgendwie, genau wie Sie sagen, Sinn macht, ne? Wo ich vorher immer so eine Ruhelosigkeit hatte, es muss doch jetzt mal meine Berufung um die Ecke kommen, ich muss doch jetzt mal langsam wissen, was wirklich meins ist, ne? Und das war, da war ich schon auch ungeduldig, deswegen habe ich auch so viel ausprobiert. Aber es, ja, jetzt bin ich angekommen und das ist doch die Hauptsache. Und ich habe auch wirklich viel, ich hatte wirklich Mut auch, muss ich sagen. Ja. Also da haben mich nicht viele Leute zu ermutigt. Ich habe mich da selber zugebracht, einfach die Dinge auch anzugehen und zu machen und nicht zu fragen, ja, ist das jetzt einträglich genug oder führt das jetzt zu was oder passt das jetzt meinem Lebenslauf oder sowas, sondern
dann einfach auch mal tun.
Einfach machen,
Einfach mal loslaufen und machen und wie Sie ja selber gerade beschreiben oder wie wir ja schon eine Kostprobe hören durften, mit tollem Erfolg.
Ja.
Ja, ganz, ganz großartig, sehr schön.
Ja, danke.
Wir freuen uns, dass Sie da waren bei uns. Das letzte Wort gebührt ja immer unserem Gast. Ja. Mögen Sie noch etwas sagen? Wenn Sie möchten. Mögen,
genau. Okay. An die Hörer.
An die Hörerinnen und Hörer, genau. Ja.
Also mir wäre wichtig noch zu sagen, ja, was ich eben auch schon gesagt habe, dieser Mut und den eben auch bei den eigenen Kindern vielleicht auch nochmal so ein bisschen mit zu unterstützen, dass man eben nicht immer so den geraden Weg gehen muss und dass man auch in so einem Labyrinth, in dem man sich manchmal befindet, ja, ruhig ein bisschen rumlaufen darf und irgendwann wird sich schon der Ausgang finden. Und wenn man eine Tür schließt, dann öffnet sich die nächste. Ist ja so ein Spruch, aber es ist wirklich so. Ich habe auch schon Menschen ermutigt, gesagt, jetzt bitte gib doch deinen Job auf, es wird sich schon was Neues finden. Nein, und wer soll denn und wie denn und was denn? Doch, und das ist einfach so. Wenn man seinem Herzen folgt, dann ist das der richtige Weg. Das ist einfach das, was ich immer wieder erlebt habe und kann dann nur zu ermutigen, das wirklich zu tun.
Wunderbar.
Schön.
Ganz lieben Dank, Frau Raut. Wir freuen uns, dass Sie da waren. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Ja.
Danke, danke.
Wir werden Ihre Daten in den Shownotes auf jeden Fall veröffentlichen. Und was unsere Hörerinnen und Zuhörer angeht, bis zum nächsten Mal.
Macht's gut.
Tschüss.
Du tust es.
Du bist es.
Du lebst es.
Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, wenn du uns deine Gedanken, Ideen, Anmerkungen mitteilst.
Schick uns einfach eine Mail an post@anderschlau.de.
Wir freuen uns, wenn du unsere Gedanken weiterdenkst,
weitergibst
und weiterempfiehlst.